zum Stolz, worauf wir stolz sein können. Und deswegen auch nochmal die Frage, die Daniel schon angerissen hat, worauf bist du eigentlich stolz? Und ich meine jetzt Stolz im positiven Sinn. Stolz ist ja per se jetzt mal nicht schlecht, ist immer so ein bisschen verdächtig. Wir werden aber gleich noch anhand eines Bibeltextes sehen, dass Stolz an sich erstmal gar nichts Schlechtes ist. Ich meine jetzt einen Stolz, der sich nicht über andere erhebt. Wikipedia definiert Stolz so. Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. So könnten wir jetzt stolz sein auf die deutschen Olympiamannschaft, die sind ja führend im Moment, ne, was so das Ranking angeht. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Dabei kann der Maßstab, an dem sich diese Gewissheit ableitet, sowohl innerhalb eines eigenen differenzierten Wertehorizonts herausgebildet, als auch gesellschaftlich tradiert sein. Also stolz auf die Kinder zum Beispiel. Das ist ein gesellschaftlicher Wert. Im ersten Fall fühlt man sich bestätigt und in seiner Weltanschauung bestärkt. Ich bin stolz auf mich. Im anderen Fall sonnt man sich in der gesellschaftlichen Anerkennung. Ich bin stolz, etwas für meine Stadt, in Klammer, für meine Gemeinde, das ist mal die fromme Version, für meine Gemeinde geleistet zu haben. Und da ist ja etliches, was hier für die Gemeinde geleistet wird und wurde. Genau, aber unabhängig von Gemeinde kannst du in diesem Sinne stolz sein auf dich. So wie es hier definiert wird. Das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit dir selbst. Einer Hochachtung mit dir selbst. Hochachtung, das klingt jetzt schon wieder so verdächtig. Dann sag mal einfach Achtung vor dir selbst. Also Stolz in einer gewissen Sinne, einem gesunden Art von Selbstachtung, einem gesunden Selbstwert. Das ist ja was Gutes. Auf was kannst du in diesem Sinn stolz sein, ohne gleich überheblich zu werden? Das kann ja etwas sein, was andere bei dir gut finden oder auch bestätigt haben. Was du gut kannst, was du zum Beispiel auch in die Gemeinde einbringst. Und wir haben ja hier, wenn wir uns die Gemeinde so anschauen, wenn ich euch so sehe hier, ein Reichtum an Gaben, an Fähigkeiten, ohne die Gemeinde nicht funktionieren würde. Dieses Haus wäre nicht da, wenn es nicht so viele Gaben, Fähigkeiten gäbe, die Technik, die Musik. Es ist so vieles, was zusammenkommt an guten Gaben, auf die wir stolz sein dürfen in unserer Gemeinde, die wir einbringen. Ich freue mich zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, dein Mentoring, das hat mir geholfen, das hat mich weitergebracht. Ich begleite gerne junge Pastoren, Berufseinsteiger, Praktikanten. Und wenn die dann eine Rückmeldung geben, das Mentoring, das hat mich weitergebracht. Da darf ich stolz drauf sein. Es erfüllt mich mit Zufriedenheit, mit Bestätigung, wenn ich solche Rückmeldungen erhalte. Und kennst du das auch, wenn jemand sagt, danke, das hast du jetzt echt gut gemacht. Das ist gut, das ist schön, das hat mir geholfen. Oder du kannst gut, das darfst du für dich weiterführen, du kannst gut. Deine Gedanken haben mir weitergeholfen. Dann freu dich daran und sei im positiven Sinne stolz darauf, mit dem, was du kannst. Aber, genug der Lobhudelei, jetzt kommt das Aber. Du kannst noch auf etwas anderes viel mehr stolz sein. Ich will jetzt nicht sagen, Schluss mit Stolz, sondern ich möchte noch eins oben drauf tun. Es gibt noch was, auf das du noch viel mehr stolz sein kannst. Gott sagt zu dem Propheten Jeremia oder durch den Propheten Jeremia, worauf wir wirklich stolz sein können. Jeremia 9, 22 und 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Das hebräische Wort für rühmen heißt Halal. Das bedeutet Lob singen oder loben. Und unser Wort Halleluja kommt daher, nämlich das ist die Kombination von Halal und Jahwe, also lob den Herrn. Und Halal bedeutet aber auch prahlen. Und damit sind wir dann beim Stolz. Also man darf dann diese Bibelstelle mit rühmen loben oder auch mit Stolz oder mit Prahlen wiedergeben. So kann man das dann auch so übersetzen. Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke. Der Reiche sei nicht stolz auf seinen Reichtum. Es ist ja nicht so, dass Gott was gegen Weisheit hätte, gegen Stärke oder gegen Reichtum. Diese Dinge dürfen nur nicht stolz im Sinne von selbstsicher oder überheblich machen. Das heißt, der Weise muss nicht dumm werden. Der Starke muss nicht schwach werden und der Reiche muss nicht sein Geld verschenken, um arm zu werden. Wir dürfen weise sein, wir dürfen stark sein, wir dürfen auch reich sein. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel über die Reichen in 1. Timotheus, 1. Timotheus 6, 17, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen. Das sind die Dinge, dass man nicht überheblich wird über andere und sich nicht darauf verlässt, seine Hoffnung nicht darauf setzt, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Also Gott ist nicht gegen Reichtum, Gott ist nicht gegen Weisheit und hat auch nichts gegen Stärke. Aber Reichtum, Weisheit und Stärke können missbraucht werden, sagt Paulus. Erstens, indem wir sie benutzen, um Achtung und Anerkennung und Ansehen zu bekommen und uns zu überheben. Das Zweite ist, dass sie uns falsche Sicherheit geben, dass wir uns auf unsere Stärke, dass wir auf unsere Stärke setzen und nicht mehr auf Gottes Hilfe. Und das Dritte, die Steigerung wäre dann noch, dass sie uns zum Gott werden. Daher diese Warnung, dass uns diese Dinge nicht stolz machen sollen. Und das kann man jetzt auch auf viele andere Dinge auch übertragen, auf unsere Stärken, auf unsere Fähigkeit, auf unser Können. Und vielleicht ist dir ja vorhin was eingefallen, wo du sagst, ja, da kann ich echt stolz drauf sein. Da bin ich dankbar drüber und da freue ich mich dran. Jetzt musst du aber überlegen, gebrauche ich das, um mich zu überheben? Gebrauche ich das, um mir dadurch Sicherheit zu verschaffen? Oder könnte es sogar für mich zum Gott werden? Das können doch ganz andere Dinge sein, auf die du stolz bist. Zum Beispiel deine Gesundheit oder deine körperliche Fitness oder deine Bildung oder dein Wissen, deine technische Ausstattung, deine Kinder, Enkelkinder, dein Erfolg oder deine Lebensleistung. Gott sagt, diese Dinge sollen dich nicht überheblich machen und du sollst sie nicht gebrauchen, um dir dadurch Anerkennung und Achtung zu verschaffen. Und du sollst dich auch nicht auf diese Dinge verlassen. Sie dürfen dir keine falsche Sicherheit geben. Und vor allem, sie dürfen dir nicht zum Gott werden. Auf meiner ersten Stelle in Köln machte ich auch Geburtstagsbesuche bei alten Leuten aus der Gemeinde. Und so betrat ich das Zimmer einer alten Dame, hochbetagt. Und als ich in das Zimmer kam, fiel mir sofort an den Wänden viele Bilder vom Karneval ins Auge. Überall hingen alte vergilbte Bilder und Zeitungsausschnitte von Karneval und alte verstaubte Karnevalsorden. Und schnell kam sie zu ihrem Thema, nämlich einmal war sie beim Kölner Karneval das Funkenmariechen. Und das Funkenmariechen hat es mir erzählt als Nicht-Kölner, das ist die Tänzerin, die solo tanzt, die voraustanzt beim Straßenkarneval und auf der Bühne ist es die das Solo tanzt. Und einmal Funkenmariechen sein, das ist das Ziel aller Gardetänzerinnen. Und einmal war sie das Funkenmariechen. Und das war ihr ganzer Stolz. Und dann ergaben plötzlich diese vielen Bilder in ihrem Zimmer Sinn an den Wänden. Das waren Fotos, wo sie drauf war und Zeitungsausschnitte, wo sie drauf abgebildet war. Und das waren ihre Orden, die sie in dieser Zeit als Funkenmariechen verliehen bekam. Das war ihr ganzer Stolz. Und jetzt lag sie vor mir alt und gebrechlich im Bett und im Zimmer roch es streng nach Urin. Was bleibt dann von dem, worauf wir stolz sind? In meiner letzten Mittwochsmail habe ich euch von meinem Kollegen Wolfgang geschrieben. Wir trafen uns letztes Wochenende in Tabor, wir haben zusammen in Marburg studiert. Und Wolfgang ist ein gestandener, erfahrener Pastor. In den Gemeinden, in denen er im Laufe seines Dienstes war, hat er wirklich einen wirkungsvollen und guten Dienst getan. Er war in seinen Gemeinden beliebt und anerkannt und dann wirft ihn plötzlich eine Depression völlig aus dem Dienst. Mit Hilfe von Therapien hat er sich zurückgekämpft, aber die Rückschläge waren stärker. Und am Ende dann die Berufsunfähigkeit. Er ist ein bisschen jünger als ich. Was bleibt dann von einem erfahrenen, gestandenen Pastor? Und Jesus sprach dann zu ihm in dieser Zeit: Ich will nicht deinen Dienst, ich will dich. Im Prinzip das Gleiche hat mir Jesus auch letztes Jahr mal gesagt. Er hat zu mir gesagt: Ich habe dich nicht als Pastor erlöst, sondern als Reinhard. Es geht mir nicht um deine Rolle und um deine Funktion, sondern es geht mir um dich. Jesus will mich. Er will nicht meinen Dienst und meine Fähigkeiten. Und als Wolfgang sich dann mit dieser Frage quälte: Warum, Gott, nimmst du mich aus dem Dienst? Da antwortete ihm Jesus mit Psalm 18, Vers 20: Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Er riss mich heraus aus der Gemeinde, aus dem Dienst, denn er hatte Lust zu mir. Jesus wollte Wolfgang für sich, mehr für sich haben. So ist Jesus. Er hatte Lust an mir. Und darum geht es im zweiten Teil des Predigttextes. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Das meint Gott mit Erkennen, Lust an mir. Er hat Lust an mir, er freut sich an mir und nicht an meinem Dienst. Er will nicht meinen Dienst und meine Fähigkeiten, sondern er will mich. Und er hat Lust an mir und er hat Lust an dir. Bibelleser wissen ja, was Erkennen in der Bibel bedeutet. Nämlich enge, intimste Gemeinschaft. Adam erkannte seine Frau Eva, heißt es ganz am Anfang in der Bibel. Und das bedeutet, sie hatten intime Gemeinschaft. Und davon ist Eva schwanger geworden. Das wissen wir auch. Das heißt, Erkennen bedeutet in der Bibel eine enge, intime Beziehung. Lust an mir. Ich habe Lust an dir, sagt Gott. Und damit meint er wirklich so eine enge, intime Beziehung zu dir. Gott möchte mit uns eine enge, vertraute Beziehung haben. Das heißt, Gott erkennen ist viel mehr als theoretisches Wissen über Gott. Man kann sich ja viele Gedanken über Gott machen. Man kann in der Bibel viel über ihn lesen und verstehen. Man kann seine Gotteserkenntnis mit schlauen Büchern noch steigern. Aber das ist nicht das, was Gott hier meint. Gott spricht hier von einem anderen Erkennen. Gott erkennen in diesem Sinne hier ist viel mehr als einfach nur Wissen, nämlich, dass Gott an mir Freude hat und ich Freude an Gott habe. Lust, dass wir Lust aneinander haben. Ich gebrauche mal wirklich dieses Wort, was auch schon so ein bisschen verdächtig ist, aber so steht es da im Psalm. Er hatte Lust an mir. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. Und dieses Wort Einsicht hat im Hebräischen auch eine interessante Bedeutung. Denn es ist keine Einsicht, die man jetzt durch Bibelstudium erlangt. Die Einsicht, von der Gott hier spricht, ist eine Einsicht, die durch Erfahrung kommt. Durch Beobachten von Gottes Taten. Psalm 106, Vers 7 beschreibt ein negatives Beispiel dieser Einsicht. Da heißt es, unsere Vorfahren in Ägypten verstanden deine Wunder nicht, hatten keine Einsicht in deine Wundertaten. Schon bald vergaßen sie die vielen Beweise deiner Güte und lehnten sich am Roten Meer gegen dich auf. Das heißt, sie haben Gottes Taten hautnah erlebt, als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, aber sie haben daraus keine Einsicht gewonnen, hatte keine Konsequenzen und die Folge war, dass sie bei der nächsten Herausforderung sich gegen Gott aufgelehnt hatten und ihm nicht vertrauten. Es ist also nichts entstanden, keine Beziehung entstanden. Sie haben es nur wahrgenommen, dass da was passiert ist. Dagegen Jesaja 41 finden wir ein positives Beispiel von Einsicht. Gott spricht, dass in der Wüste Pflanzen wachsen sollen. Und dann nennt er den Zweck, warum da plötzlich in der Wüste Pflanzen wachsen sollen, damit sie sehen und erkennen, verstehen und begreifen, Einsicht bekommen, dass Jahwe hier eingegriffen hat. Also sie sollen an diesem Wunder erkennen, dass Jahwe Einsicht gewonnen hat, dass der heilige Gott Israels das alles erschuf. Das heißt, Einsicht kommt durch Beobachten von Gottes Taten. Wir sehen, wie Gott in unserem Leben handelt und wirkt und dadurch bekommen wir Einsicht. Und diese Einsicht über Gottes Wirken, dieses Beobachten, führt dann zu diesem Erkennen, zu einer tiefen, innigen Gottesbeziehung, dass ich mich daran freue. Also ich erlebe Gott in meinem Leben, das schafft mir die Einsicht, was Gott getan hat und das führt dazu, dass ich mich an ihm freue, dass ich Lust an ihm habe. Ich denke, was bist du für ein toller Gott? Klasse, danke. Einsicht bedeutet im Hebräischen ein aufmerksames Hinsehen und Bedenken, also hinschauen und bedenken. Und dabei geht es eben nicht um theoretische Aussagen über Gott, sondern um Beobachtung, um ganz normale Beobachtung, wie Gott in unserem Leben handelt. Also hinsehen auf das, was Gott tut. Es geht um Erfahrungen mit Gott. Und aus Erfahrungen mit Gott, Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die wir beobachten und reflektieren, entsteht Einsicht. Und daraus wächst dann diese Erkenntnis Gottes, diese innige Beziehung zu Gott, dieses Freuen an Gott. Es ist ja so, dass jede Beziehung praktische Erfahrungen braucht. Es reicht nicht, wenn man es einfach nur in der Theorie sagt. So wie man mal gesagt hat, wo die Frau gesagt hat, du hast mir gar nicht mehr gesagt, liebst du mich, sagt er, das habe ich dir einmal gesagt und wenn sich was ändert, melde ich mich. So kann man auch Beziehung leben. Aber Beziehung braucht praktische Erfahrungen. Ohne praktische Erfahrung kann eine Beziehung nicht wachsen. Das ist bei Gott genauso. Warum zweifeln viele Christen daran, ob Gott sie liebt? Sie haben es 100-fach in Predigten gehört. Gott liebt dich. Ja. Sie haben es oft in ihrer Bibel gelesen. Ja, weiß ich. Sie hören es. Sie singen es im Lobpreis. Und bei der nächsten Krise zweifeln sie, ob Gott sie wirklich liebt. Warum? Weil sie Gottes Liebe nicht erfahren haben. Sie kennen es nur als Theorie, dass Gott sie liebt. Sie haben es nicht erfahren am eigenen Leib, nicht gespürt. Sie haben keine Erfahrungen mit Gottes Liebe gemacht. Oder sie sind blind und erkennen es nicht, was Gott wirklich in ihrem Leben getan hat. Dass Gott viel, viel mehr in ihrem Leben gemacht hat, als sie jemals sich vorstellen können, aber blind dafür sind. Deswegen hinsehen, dieses hebräische Wort. Hinsehen, beobachten, genau hinschauen. In Jeremia 24,7 sagt Gott, ich gebe ihnen das Verständnis, es ist wieder dieses Verständnis, mich zu erkennen, zu begreifen, dass ich es bin. Also das sagt Gott, das muss ich machen, dass ihr es wirklich begreift, dass ich das war. Dann werden sie mein Volk sein und ich ihr Gott. Dann werden sie mit ganzem Herzen zu mir umkehren. Das heißt, Gott muss uns die Augen öffnen, damit wir erkennen, was er für uns getan hat. Gott muss uns dieses Verständnis geben. Er muss uns mit seinem Geist berühren, sonst bleibt es einfach nur Theorie. Und das ist dann der Anfang einer tiefen Beziehung mit Gott. Die wächst durch Erfahrungen und nicht durch Theorie. Wir erleben also Gott. Wir beobachten, wie er in unserem Leben handelt. Und das vertieft unsere Erkenntnis. Und das entwickelt, daraus entwickelt sich eine Freude, eine Lust an Gott, eine Begeisterung an Gott, wenn wir schauen, wie er in unserem Leben handelt und wirkt. Vor kurzem lag ich unserem himmlischen Vater mit einem ganz persönlichen, praktischen Anliegen in den Ohren. Das ist übrigens für mich ein ganz wesentlicher Teil meiner Gottesbeziehung. Und das hat sich bei mir auch so im letzten Jahr stark verändert, dass ich viel, viel mehr mit ihm rede. Und ich erzähle ihm einfach, was mir so alles durch den Kopf geht. Ich schilder meine Probleme, meine Gedanken, meine Fragen, vor allem meine Fragen. Ich spreche meine Gedanken bei ihm ins Unreine aus. Und dann erlebe ich, wie er plötzlich meine Gedanken so in dem Reden, in dem Gespräch ordnet. Er gibt mir neue Gedanken durch sein Wort oder auch durch Bücher, die ich lese. Das sind dann die ganz besonderen Momente in meiner Gottesbeziehung, wenn er mir meine Gedanken ordnet, wenn aus diesem Gespräch plötzlich Erkenntnis kommt, dass ich neue Sicht bekomme über mich, über gewisse Dinge, über andere Menschen. Oder wenn er sogar direkt zu mir spricht, das erlebe ich auch. Ich lag ihm also vor 2, 2,5 Wochen mit einem sehr praktischen, für mich wichtigen Anliegen in den Ohren. Und das hat mich wirklich sehr beschäftigt. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass es immer mehr Raum in meine Gebetszeit einnimmt. Also ich fast nur noch, wenn ich gebetet habe, hat es also sehr viel Raum eingenommen und oft darüber gebetet. Und dann hat Jesus plötzlich beim Beten zu mir gesagt, kümmere dich um mein Reich, ich kümmere mich um deine Angelegenheit. Das kam so schlagartig. Und ich habe gesagt, ja Herr, so hast du es gesagt, Matthäus 6, 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und ihr werdet alles andere auch bekommen. Danke, dass du mich jetzt daran erinnert hast. Kümmere du dich um mein Reich, ich kümmere mich um deine Angelegenheit. Und da habe ich mir erstmal entschuldigt, dass ich gesagt habe, Herr, ich habe mich wirklich jetzt nur noch um dieses eine Thema mit dir beschäftigt. Das will ich nicht. Ja, ich will darauf vertrauen, dass du dich um meine Angelegenheit kümmerst. Und jetzt will ich mich um dein Reich kümmern. Und jetzt sag mir doch bitte mal, was ich tun soll für dein Reich. So, und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Gut, hin und wieder habe ich das Anliegen schon immer wieder auch noch erwähnt. 6 Tage später hat er das Anliegen erledigt. Und sehr gut sogar. Ich bin immer noch dran an seinem Reich. Also er ist schon fertig, er hat geliefert. Ich bin immer noch dran. Und ich frage mich immer noch, Herr, wie sollen wir dein Reich bauen? Auch gestern, Gemeindeleitungsklausur. Wie sollen wir Gottes Reich bauen oder Jesus dabei unterstützen? Was sollen wir tun? Aber so eine Erfahrung, die vertieft meine Gottesbeziehung. Ich freue mich daran. Ich sage, was bist du für ein klasse Gott? Danke, dass du geliefert hast, dass du wirklich dein Wort gehalten hast und hast mein Problem gelöst. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich kennt. Gott erkennen ist für mich eine vertraute, intime Beziehung. Erleben von Gottes Güte und Hilfe. Es ist Freundschaft. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid meine Freunde. Erkennen ist Freundschaft mit Gott. Es ist eine tiefe Vertrautheit mit Gott, die mit jeder Erfahrung neu vertieft und gesteigert wird. Erkenntnis wächst durch Erfahrung. Viele Menschen sind ja stolz auf ihre Beziehungen. Auch Beziehungen zu Politikern oder einflussreichen Leuten in der Wirtschaft oder aus dem öffentlichen Leben oder Prominenten. Sie sind stolz auf ihre Beziehungen, weil sie dadurch ihren Selbstwert steigern können. Ich kenne den und den. Und sie sind stolz darauf, weil sie sich durch diese Beziehungen Vorteil und Einfluss verschaffen können. Ich bin stolz auf meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Der hat Himmel und Erde gemacht. Das ist nicht nur irgendein Politiker, der hat Himmel und Erde gemacht. Er ist der Herr, er regiert die Welt, auch wenn es vielerorts nicht so ausschaut, als würde er regieren. Trotzdem, er hat alles in seiner Hand. Und ich bin stolz, dass ich zu diesem Herr gehöre. Dass es mein Vater ist, dass ich zu dem Vater sagen darf. Er übt Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf Erden. Es geht um das Bild von ihm, was wir uns von ihm machen. Das will ich jetzt nicht noch weiter vertiefen. Nur eines noch, diese Barmherzigkeit. Was das bedeutet, der Barmherzigkeit übt. Dieses hebräische Wort bedeutet Gemeinschaftstreue. Das heißt, Gott steht zu seinen Zusagen. Gott steht zu seinen Selbstverpflichtungen, die er gemacht hat, mir und seinem Volk gegenüber. Gott ist ein verlässlicher Partner. Egal, wie ich mich verhalte, er steht zu seinen Verheißungen. Er zieht sie nicht weg. Er steht bedingungslos zu mir und auch zu dir, zu euch, weil er es versprochen hat. Auch wenn ich Fehler mache, wenn ich untreu bin, er steht zu mir. Das ist das Fundament unserer Beziehung. Darauf bin ich stolz. Da bin ich echt stolz drauf. Ich bin stolz, in so einer tragfähigen Beziehung zu leben. Das gibt mir meinen Wert und das gibt mir meinen Halt. Und dann kann man beide Teile dieses Gotteswortes miteinander verknüpfen. Dass ich dann sage, Gott ist meine Weisheit. Gott ist meine Stärke. Er ist mein Reichtum. Ich will ihm nicht mit meiner Weisheit erklären, wie er meine Probleme lösen soll. Das mache ich ja auch oft. Dass ich mit meiner Weisheit ihm sage, mach's doch so und so. Er ist doch viel weiser als ich. Er ist meine Weisheit. Ich will aus seiner Kraft herausleben. Nicht mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten meinen, ich könnte irgendwas reisen. Ich will in seiner Kraft, in seinem Namen handeln. Und das heißt auch loslassen. Und das war auch ein Teil der Lösung meines Problems. Gott ist der Herr, ihm will ich mich anvertrauen. Und dann erlebe ich den Reichtum seiner Möglichkeiten. Er hat viel mehr Möglichkeiten, als die ich mir in meiner begrenzten Sicht nur vorstellen kann. Er ist reich an Möglichkeiten, das ist mein Reichtum. Und so kann ich spannende Erfahrungen mit ihm machen und auch erwarten, dass er auf überraschende Weise handelt in meinem Leben, in unserem Leben. Darauf bin ich stolz, dass ich diesen Gott und Vater kenne. Und dass ich immer wieder neue Erfahrungen mit ihm machen kann. Und das wünsche ich uns allen, dass wir noch mehr Erfahrungen mit ihm machen und sich dadurch unsere Gottesbeziehung vertieft, verstärkt und immer inniger wird. Und wir Lust an ihm haben und er Lust an uns hat. Und wie wäre das dann, wenn wir uns mehr von diesen Erfahrungen erzählen würden im Gottesdienst? Manche machen das ja schon, das finde ich toll. Dass wir uns auch mitfreuen an den Erfahrungen anderer und das auch mitreflektieren, dass wir von anderen hören, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Das kann auch meine Gottesbeziehung verstärken und motivieren, mich an ihm zu freuen. Dass wir dann gemeinsam Gott rühmen, gemeinsam stolz sind auf unseren Gott. Und noch einen Schritt weiter, Wie wäre das, wenn wir unseren Freunden, die Jesus nicht kennen, erzählen, welche Erfahrungen wir mit ihm machen? Dass sie auch Lust bekommen auf diesen Jesus, der so Lust an mir und an euch hat. Wie wäre das, wenn wir anderen erzählen würden, was wir Tolles mit unserem Herrn erleben? Dass sie auch neugierig werden und sagen, das will ich auch. Amen.
Ja, wir wollen jetzt gemeinsam noch ein Lied erleben, mitsingen.